Hallo Freunde der Zina am BWZK Koblenz. Willkommen zum Podcast Klinische Notfallmedizin. Das heutige Thema ist Trommelwirbel.
Heparin in einer bestimmten Unterkategorie, nämlich Brustschmerz ohne ST-Hebung. Also eine durchaus häufige Vorstellung in der Notaufnahme. Und am Schluss werden wir so ein bisschen abschweifen in die generelle Aufgabe des Notarztes im Rettungsdienst und weswegen wir eigentlich alarmiert werden. Wir fangen mit einem Fall an. Ein Patient, 75 Jahre, aus dem Altersheim. Rüstig wird aufgefunden mit reduziertem Bewusstseinszustand. Der Rettungsdienst wird alarmiert. Es wird festgestellt, der Blutdruck ist 60-30, der GCS ist um die 5. Das heißt, ein schockiger Patient. Im EKG zeigen sich Ubiquitär-Senkungen, besonders V3 bis V6 und 2 und AVF. Keine Hebungen. Der Notarzt hebt den Blutdruck ein bisschen und tut das mit Norepinephrin 1 auf 250 im Sinne einer Pushdose. Und der Patient gibt Schmerzen in der Brust an. Der Notarzt schließt auf kardiogenen Schock als Verdachtsdiagnose bei Non-ST-Elevated ACS oder Myokardinfarkt. Als kleines Intermezzo, ich mag weder NSTEMI noch NST Elevated ACS besonders gern als Begriff. Ich bin da eher der Anhänger von OMI und NOMI. Aber muss sagen, dass wir in dem Fall nicht drum rumkommen, weil die Leitlinie das halt so nennt und darauf kommen wir auch gleich nochmal zurück. Was passiert als Therapie? Die Patientin bekommt Norepinephrin als Pushdose, ASS 250 IV und Heparin 5000 Einheiten IV. Mit der Pushdose steigt der Blutdruck, der Patient wird wacher, es ist so 9 bis 10 das GCS jetzt. Transport, Fahrstrecke sind ungefähr 5 Minuten, Transport im Altersheim mit großem Aufzug ist auch so ungefähr 5 Minuten, also wird eine 10-minütige Eintreffzeit bei uns in der Zina postuliert und der Patient über die Leitstelle normal angemeldet, wobei der Notarzt sich entscheidet, nochmal anzurufen, was in dem Fall wirklich eine gute Sache ist und sagt, hey, ich brauche aber da einen Schockraum. Am Schluss gucken wir dann, wie es weitergegangen ist. Also, worum soll es heute gehen? Einmal geht es um das Heparin bei dem Krankheitsbild des Brustschmerzes ohne signifikante EKG-Veränderungen im Sinne einer Ischämie und um die Aufgabe des Notarztes im Rettungsdienst, im Speziellen, aber auch mehr so ein bisschen allgemein. Als allererstes könnte man sich ja fragen, was die Leitlinie sagt. Nun, normalerweise glaube ich in der Leitlinie auch nicht mehr als irgendeinem Kollegen, der mir was aus seiner Theorie für meine Praxis erzählt. Denn auch Leitlinienempfehlungen muss man sich im Detail anschauen. Ist es eine 1A-Empfehlung oder haben sich da 10 Kollegen zusammengesetzt? Und gibt es dazu neuere Studien? Von wann ist die Leitlinie und diese ganzen Dinge? Jetzt muss man sagen, für das Non-ST-Elevated ACS gibt es eine aktuelle Leitlinie, die meiner Meinung nach auch ganz gut gemacht ist, von der European Society of Cardiology. Und da werden wir jetzt mal reinschauen. Was sagt die? Na, in der Kurzfassung, man soll ASS geben und Heparin ist auch das bevorzugte Antikoagulans. Also von daher kann man sagen, okay, alles richtig. Aber der Teufel steckt mal wieder im Detail. Das Heparin ist das bevorzugte Antikoagulans für die PCI, also für die Koronarintervention, wenn man einen Non-ST-Elevated Myocardial Infarction oder ACS mit Indikation einer Koronarintervention hat. Jetzt müssen wir uns einmal kurz über die Definitionen unterhalten, denn das NSTE-ACS ist nicht der Brustschmerz ohne EKG-Veränderung. Die Ausdrücke sind folgende: NSTEMI, Non-ST-Elevated Myocardial Infarction und NSTE-ACS, Non-ST-Elevated Acute Coronary Syndrome. Das heißt, in beiden Teilen kommen die Koronarien vor. Den diagnostischen Algorithmus werde ich euch nochmal verlinken in den Shownotes. Aber kurz zusammengefasst, ST-Senkungen und Trop ergibt dann ein Rule-In oder Rule-Out. Das heißt, das Troponin kommt da auch mit vor. Was heute nicht unser Thema ist, denn da ist die Studienlage noch ein bisschen durcheinander und die Empfehlung aber auch deutlich härter, ist das Heparin beim ST-Elevated Myocardial Infarction, also beim STEMI oder OMI, was mir lieber ist, Obstruction Myocardial Infarkt. Was sagt die Leitlinie also über unser Heparin? In summary, bla 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 bla, unfractionated Heparin is primarily recommended as an anticoagulant for PCI. Das heißt, wir sollen das unfraktionierte Heparin nehmen statt Low Molecular Weight Heparin und das für die Koronarintervention geben. So ähnlich geht es auch mit dem ASS weiter, denn auch wenn das heute jetzt nicht unser Thema ist, dort ist die Frage, was man als Pre-Therapy gibt quasi. Und auch dort ist es so, dass sie sich auf das Aspirin quasi fokussieren. Und da zitiere ich mal wieder: its choice, the combination, the time point of initiation and the treatment duration depends on various intrinsic and extrinsic factors. Und jetzt kommt's. Notably, both ischemic and bleeding complications significantly influence the outcome of NSTE ACS. Das heißt, diese Leitlinie geht auf die Blutungskomplikationen extra ein. Da gibt es sogar ein eigenes Kapitel dazu. Und dort wird empfohlen, vor der Antikoagulation mit einem Score am besten Gedanken darüber zu machen, ob der Patient von unserer Antikoagulation wohl profitieren wird oder nicht. Den Score verlinke ich euch natürlich auch, den gibt es bei MDCalc und der ist eigentlich auch so ganz eingängig, muss ich sagen. Und da gibt es eine ganz klare Aussage dazu. Ist die Antikoagulation für diesen Patienten auch langfristig positiv zu sehen oder eher nicht? Und da muss man halt auch sagen, ist das präklinisch möglich? Und das Zweite, was man sich natürlich fragen muss, wissen wir überhaupt, ob präklinisch schon ein Non-ST-Elevated Acute Coronary Syndrome vorliegt, das dann unter Umständen Ass und Heparin braucht oder nicht? Trotzdem glauben wir natürlich nicht einfach der Leitlinie, sondern wir machen uns nochmal selber Gedanken. Wobei, selber ist immer so eine Sache. Es gibt ja schlaue Leute, die haben sich mit dem Thema schon beschäftigt. Und das ist immer eine gute Sache, wenn man da einmal nachliest und das dann nochmal überprüft, indem man in die Studien vielleicht nochmal selber rein. Was gibt es also da für Ressourcen in der sogenannten Foam-Welt? Also, wir fangen mal mit The NNT an. Ist eine tolle Seite, verlinke ich euch natürlich, die sich mit der Evidenz von Behandlungen beschäftigt und uns dazu quasi eine Empfehlung abgibt. Da gibt es auch so eine Ampel dazu, die sagt, das ist eher grün, das ist eher gelb, da wissen wir es nicht genau, oder das ist eher rot, das sollte man eher nicht machen. Mit der Number Needed to Treat und der Number Needed to Harm. Dort kann man sich schon mal einen ersten Überblick verschaffen. Wenn man da reinschaut, gibt es auch zu ACS und Heparin einen entsprechenden Artikel, der zu dem Ergebnis kommt, dass das keine gute Idee ist. Trotzdem ist dieser Post von 2010, sodass man sagen muss, der müsste nochmal. Wenn man dann tiefer einsteigen will, hat Josh Farkas auf Holmcrit eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung gemacht und im Prinzip alle Publikationen, die relevant sind, zusammengestellt. Der Post ist von 2015, gibt uns aber schon einen sehr, sehr guten Einblick in die einzelnen Studien und da kann man wirklich mal reingehen und kann sich anschauen, wie er die Studien interpretiert, aber auch wie die Ergebnisse sind und sich dann nochmal überlegen, ob eine dieser Studien so relevant sind, dass man sie sich nochmal näher anschauen will. Aber auch 2015 ist mir eigentlich ein bisschen alt. Zum Glück hat sich Justin Morgenstern von First Turn in EM die Mühe gemacht, 2019 nochmal die Evidenz zusammenzufassen und ein Update zu schreiben. Und das ist so das Beste, was zurzeit so, ich sag mal, auf dem Markt ist. Und bezüglich auf die Studien vor PCI-Zeiten, das Heparin bringt was. Es reduziert nämlich die Myokardinfarkte in der ersten Woche. 6 Tage, 10 Tage, je nachdem, in welche Studie man jetzt reinschaut. Das relativiert sich aber bis zu 3 Wochen oder 30 Tagen. Das heißt, solange der Patient noch im Krankenhaus ist, passiert weniger. Und dann, wenn wir ihn heimgeschickt haben, dann erwischt es ihn dann alleine zu Hause. Halte ich jetzt nicht für so ein brillantes Konzept. Aber besonders reinschauen muss man in den Cochrane Database Review. Der kommt nämlich zu dem Ergebnis, dass das Heparin die Myokardinfarkte verringert. Jetzt würde man ja sagen, Cochrane Database, das hat schon mal einen großen Impact. Das sollten wir uns mal wirklich hinter die Ohren schreiben. Muss man aber leider nochmal wirklich in die Publikationen reingehen, die dort eingegangen sind. Das kann man alles nachschauen. Und da ist der Frisk Trial das, was am meisten Patienten in diese Database Review eingebracht hat und der hat nur 6 Tage überprüft. Das heißt, so ein Cochrane Database Review kann nur so gut sein, wie die Studien, die eingegangen sind. Das ist dasselbe mit der Meta-Analyse, die kann ja auch immer nur so gut sein, wie die Studien, die man reintut. Wenn man Studien inkludiert, die wirklich viele Patienten haben, aber nur sehr, sehr kurz das Follow-up, dann kommt man natürlich zu dem Ergebnis, dass das was bringt, weil die Relativierung über die Zeit danach halt einfach nicht mit abgebildet wird. Und da muss man sagen, ja, dem Cochrane Database Review kann man auch zustimmen. In der ersten Woche reduziert es die Myokardinfarkte, das stimmt. Das bringt uns halt nur nichts, weil es danach das Ganze dann bis 30 Tage wieder aufgeholt wird. Dem wurde auch in der Leitlinie 2020 dann Rechnung getragen und das Ergebnis dieser Empfehlung seht ihr ja. Aber wir wollen nochmal einen Schritt weiter gehen und sagen, was gibt es denn für Publikationen zu Heparin bei Corona-Intervention? Und da gibt es relativ viele, die sowas wie Low Molecular Weight Heparin gegen Heparin vergleichen, aber es gibt keine Placebo-kontrollierten, sondern das Einzige, was es dazu gibt, ist ein Chart-Review von Chen 2018, der da relativ viele Patienten mit eingeschlossen hat, die in China eine Corona-Intervention bekommen haben. Also, wir haben ein Retrospective Chart Review Patienten mit ACS, die eine PCI bekommen haben, wobei der ST-Hebungsinfarkt ausgeschlossen war. Das heißt also, wir haben da 6.804 Patienten. China, 57% hatten einen Non-ST-Elevated Myocardial Infarction und 43% eine instabile Angina. Das waren halt die Definitionen, die verwendet haben. Zwei Gruppen mit parenteraler Antikoagulation gegen ohne parenterale Antikoagulation. Bei so einem retrospektiven Chart Review muss man sich natürlich fragen, warum haben die, die keine Antikoagulation bekommen haben, denn keine Antikoagulation bekommen? Das lässt sich jetzt so einfach da gar nicht rauslesen. Aber was ist rausgekommen? Wonach haben die geschaut? Primary Outcome war die All-Cause Mortality. Und in den anderen Outcomes, nach denen gesucht wurde, war der Primary Safety Outcome das In-Hospital Major Bleeding, also Bluterbrechen, Hirnblutung, sowas auf der Ebene. Von den Patienten, die eine Antikoagulation bekommen haben, hatten 79% Low Molecular Weight Heparin bekommen. Das heißt, es war nicht alles unser unfraktioniertes Heparin und es gab keinen Mortalitätsunterschied in einem Follow-up bis 3 Jahren. Das heißt, das hat jetzt zumindest im Follow-up dann bis 3 Jahre keinen Unterschied ergibt. Das ist schon relativ lange. Normalerweise interessiert uns ja als Notfallmediziner immer so die nächsten 28, 30 Tage. Aber das ist das, was die dort feststellen konnten. In den nächsten 3 Jahren gab es keinen Unterschied. Es gab auch keinen Unterschied in der Herzinfarktquote. Das waren 0,3% in beiden Gruppen. Aber es gab einen signifikanten Unterschied in ihrem Safety-Outcome. Nämlich in der antikoagulierten Gruppe 2,5% Major Bleeding in Hospital und in der nicht antikoagulierten gab es 1% mit einem P von unter 0,001, wenn man P-Werte gerne mag. Das heißt, auch hier ist die Frage, ist das Heparin wirklich das, was dem Patienten was bringt und was verhindern wir damit? Die Studienlage ist dünn. Kann man auf der Basis eines Chart Reviews sich dem verweigern, das Heparin zu geben? Glaub nicht, weil das ist auch was man wirklich mit seinen Kardiologen besprechen muss. Und das sollte auf der Abteilungsebene natürlich erfolgen, dass man da mal drüber redet. Trotzdem ist es in der Leitlinie empfohlen. Und da muss man halt gute Gründe haben, warum man davon abweicht. Und selbst wenn wir es jetzt in der Notaufnahme weglassen würden, wird es spätestens im Katheterlabor dann gegeben. Also das macht auch keinen Sinn. Aber es ist was wir weiter im Auge behalten. Das heißt, für die PCI Verhalten positiv. Für ohne PCI bringt es mehr Harm, als dass es dem Patienten was bringt. Wir haben also keine Studie gefunden, die einen Überlebensvorteil oder dergleichen für den Patienten bringt. Selbst der Surrogatparameter des Myokardinfarkts relativiert sich auf die nächsten 30 Tage. Das heißt, wir tun dem Patienten keinen Gefallen. Und wenn man das jetzt für den Patienten zusammenfassen wollen würde, wäre das natürlich sowas wie, wir können ihnen jetzt Heparin geben. Das wird für die nächsten 7 Tage die Chance, dass sie einen Herzinfarkt bekommen, verringern. Jedoch relativiert sich dieser Effekt bis in die nächsten 30 Tage, sodass die Patienten keinen Vorteil davon haben, aber einer von 33 hat eine größere Blutung. Bin mir ziemlich sicher, dass der Patient dann auch so weiß, was er will. Respektive, ob wir das überhaupt anbieten sollten, wage ich zu bezweifeln. Und das lässt vollkommen außer Acht, dass wir insbesondere in der präklinischen Notfallmedizin ja noch gar nicht wissen, ob es sich um ein Non-ST-Elevated Myocardial Infarction, Non-ST-Elevated Acute Coronary Syndrome oder um was ganz anderes handelt, was man natürlich auch noch so haben kann, sage ich jetzt mal, mit so Brustschmerzen. Da gibt es ja noch ein, zwei Sachen. Ich fasse also zusammen, in der Präklinik ohne ST-Hebung sehe ich keinen Sinn darin, etwas zu geben, insbesondere bei den Transportzeiten, die wir in Deutschland haben, macht es meiner Meinung nach keinen Sinn. Als Klinikarzt gebe ich es auch nicht, bevor ich nicht die entsprechenden Laborwerte zurück habe und manchmal sogar erst die 1-Stunden-Kontrolle. Und dann muss ich auch noch mit dem Kardiologen geredet haben, der gesagt hat, yo, der geht jetzt in den Herzkatheter. Jetzt wollen wir nochmal zu unserem Patienten von vorhin zurückkommen. In dem Fall handelt es sich um eine Patientin, die ein akutes Aortensyndrom im Sinne eines intramuralen Hämatoms mit Durchbruch und Perikardtamponade hatte. Also keine Dissektion in dem Sinn, sondern bevor es dissezieren konnte, ist es schon ins Perikard durchgebrochen und dadurch auch der kardiogene Schock. Nachdem wir den Schallkopf drauf gehalten hatten, ging es direkt in den Herz-OP, Aszendenzersatz und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass diese spezielle Patientin jetzt von dem ASS und Heparin nicht so besonders profitiert hat. Jetzt können wir natürlich die große Keule der Montags-Quarterbacks und der postmortalen Klugscheißer schwingen und sagen, wow, das war überhaupt nicht indiziert, was der Kollege da gemacht hat. Davon halte ich aber echt überhaupt gar nicht. War das falsch? In dem Fall war es zumindest nicht hilfreich. War es nicht indiziert? Ich habe die Literatur ja so ein bisschen aufgedröselt jetzt. kann sich jeder selber sein Bild zu machen, aber es ist trotzdem nicht unkontrovers. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Empfehlung anschaut, das Konsensuspapier zum ACS bei DOAC, selbst dort wird die Heparingabe präklinisch nicht ausgeschlossen. Das heißt, es geht in einer Expertenempfehlung darum, ob wir beim ACS präklinisch, wenn der Patient direkte orale Antikoagulantien nimmt, trotzdem Heparin geben sollen. Und dort ist die Indikation auch nur auf, das sollte man sich gut überlegen und abwägen, eingeschränkt. Also, was halten wir jetzt von der Intervention? Selbst die Experten sind sich nicht hundertprozentig einig, ob das wirklich ganz, ganz böse ist. Ich bin mir relativ sicher mit mir, dass ich es für eine zumindest in dem Fall nicht indizierte Behandlung halte, denn so eine Aortendissektion wird von Heparingabe sicherlich nicht profitieren. Und bei den Transportzeiten, die wir in Deutschland haben, muss man sagen, ich persönlich gebe, wenn ich keine EKG-Hinweise auf eine Obstruktion habe, also keine OMI-EKGs, kein ASS und Heparin. Denn das bringt zumindest, bis wir ins Krankenhaus sind, für den Patienten keinen Benefit. In der Klinik hat man viel mehr diagnostische Möglichkeiten und kann zum Beispiel eine Perikardtamponade mit einem Blick sehen. Das kostet mich Sekunden, den Schallkopf draufzuhalten und das anzuschauen und bin dann schon einen ganzen Schritt weiter. Warum ist jetzt also der Notarzt beim ACS? Jetzt gehen wir mal davon aus, dass unser engagierter Notfallsanitäter eine ST-Hebung und die Äquivalente im EKG vielleicht erkennt. Bringt es also dann überhaupt was, wenn ich da hinfahre? Weil Heparin und ASS geben, man, das kann der ja dann auch. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Und da muss man einfach für sich einmal überlegen, was die Aufgabe des Notarztes in so einem Fall, aber insgesamt im Rettungsdienst. Ich mache das jetzt schon ein paar Tage und ich mache inzwischen viel weniger als am Anfang meiner Notarztkarriere, weil sich das Verständnis, die Leitlinien auch geändert hat, aber auch, weil es so ist, dass man sagen muss, viele der Dinge, die man früher gemacht hat, werden nicht umsonst inzwischen in Frage gestellt, aber auch bei sowas ist es so, ich bin eigentlich nicht dafür da, um da Medikamente zu indizieren. Inzwischen ist es in Rheinland-Pfalz zum Glück ja soweit, dass auch für jede Analgesie nicht mehr ein Notarzt ankommen muss, sondern dass es dafür auch eine SOP gibt, wo die Patienten entsprechend Schmerzmittel schon bekommen können. Wofür ist man also beim ACS da oder zumindest beim Brustschmerz, wegen dem man alarmiert wird? Um gegebenenfalls bei den Komplikationen oder bei der Diagnostik zusätzliche Expertise zu liefern. Das muss man dann natürlich auch können. Ne? Und im häufigsten Fall, wenn ich zu einem ACS komme, mache ich exakt gar nichts. Da ist ein EKG geschrieben, das schaue ich mir an, das zeigt dann nichts Dolles und dann bin ich vorhanden für den Fall, dass irgendwas passiert. Das entspricht natürlich jetzt nicht unserem Retterethos, wir kommen an, wir handeln und reißen das Ruder rum und retten den Patienten, sondern ich komme hektisch mit dem Hubschrauber geflogen, ich steige aus, ich sitze im Auto, ich warte, bis wir im Krankenhaus sind und die weitere Diagnostik erfolgt und bin aber da, um im entsprechenden Fall meine zusätzliche Expertise und Routine dem Patienten und auch dem Rettungsdienstpersonal, das mit mir da unterwegs ist, zur Verfügung zu stellen. Und das ist im Prinzip das Selbstverständnis und die große Schwierigkeit in der präklinischen Notfallmedizin für den Notarzt zu erkennen, wann muss ich denn überhaupt handeln und auch zu erkennen, wann muss ich nicht handeln und wann ist es sogar besser, wenn ich einfach nichts mache. Zusammengefasst also der ganze Podcast: Heparin beim Non-ST-Elevated ACS nur für die Koronarintervention. Es gibt Risk Scores für die Klinik, die einem sagen, ob die Blutungskomplikation oder die ischämische Komponente überwiegt für die entsprechende Therapie. Es ist wie so häufig, Schema X gilt nicht für alle. Und im Notarztdienst ist es manchmal besser, nichts zu tun. Die große Schwierigkeit ist aber zu erkennen, wann man handeln muss und dann schnell das Richtige zu tun. Aber wenn es einfach wäre, könnte man es ja jeden machen lassen. Insbesondere bei diesem Podcast wäre ich echt gespannt auf eure Kommentare.
Und damit danke ich euch für die Aufmerksamkeit und freue mich auf eure Kommentare. Bis dann, für alle Freunde der klinischen Notfallmedizin am Bundeswehrzentralkrankenhaus.